Single Trails und Single Mold, euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bikeszene mit Tobi und Jasper.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Single Trails und Single Mold. Und heute sitzen wir nicht an einem Schreibtisch zu Hause im kalten Deutschland. Wir sitzen nicht getrennt. Wir sitzen uns gegenüber an einem Tisch im, man würde gerne sagen, sonnigen Italien. Dem ist aber leider nicht so.
Aber es ist Italien.
Es ist Italien, es ist die Toskana und neben mir sitzt kein geringerer als Stephanus Stahl. Du bist schon seit langem Redakteur und Tester bei MTB News.
So ist es.
Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Nein.
Lange, ja. Definiere lange. Aber bestimmt 12 Jahre, 11 Jahre, so.
Das würde ich als lange bezeichnen, ist nämlich über ein Jahrzehnt.
Richtig.
Dementsprechend kann man da schon von einer vertrauten Partnerschaft sprechen. Ja, schön, dass wir es geschafft haben, tatsächlich.
Ja, danke für den Vorschlag, das heute zu machen.
Ja, finde ich gut. Wir haben nämlich schon den einen oder anderen Rotwein getrunken und lecker gegessen. Wir sind nämlich bei einem Event, worüber wahrscheinlich gerade schon heiß diskutiert wird, weil dieser Podcast erst nach der offiziellen Veröffentlichung und dem Launch veröffentlicht wird. Und es geht um das neue Santa Cruz E-Bike, um das Santa Cruz Heckler. Und das durftest du heute schon fahren.
Es ist eine kleine Sensation, ja.
Es ist definitiv eine Sensation, aber darüber sprechen wir natürlich später, weil wir brauchen ja so einen Cliffhanger, damit ihr da draußen auch weiterhin zuhört.
Ist gut.
Ja, schön, dass wir es geschafft haben. Falls wir leihen, wir haben, wie gesagt, tatsächlich schon einen oder anderen Rotwein getrunken und jeder, der bei einem Santa Cruz Event schon mal dabei war, um Testräder auszuleihen und die Räder später zurückgegeben hat, hat vielleicht auch schon das Krokodil kennengelernt. Ein Spiel, bei dem man den Zahn des Krokodils drücken muss, um dann Schnaps zu trinken. Danny McAskill ist dabei und hat schon fleißig Krokodilzähne verteilt.
So würde ich sagen. Das Krokodil hat uns in die Augen geschaut.
Genau. Stell dich doch einfach mal kurz vor, für die Leute, für die Stephanus Stahl noch kein Begriff ist. Wahrscheinlich die ganzen MTB News User Zuhörer kennen deinen Namen wahrscheinlich schon.
Aber vielmehr wahrscheinlich auch nicht. Ne? Also passt schon. Ich bin ja keine Berühmtheit, ne? Aber Stephanus Stahl, bin Redakteur bei Mountainbike News und habe da die Chance gehabt, ganz, ganz spannende Projekte zu machen. Zum Beispiel auch 2 Mountainbikes mit den Usern zusammen zu entwickeln.
Ach, krass.
Und genau, bin heute eben hier, um für die Leser von EMTB News, aber wahrscheinlich auch von MTB News, dieses neue E-Bike zu testen. Und genau, werde dieses Jahr 30 tatsächlich. Bin Ingenieur.
Man sieht, die Haare sind schon ein bisschen grau, also.
Ja, danke, dann ist das endlich auch auf dem Tisch. Mein Friseur hat mich neulich gefragt, ob ich schon 40 bin. Dann dachte ich, ziemlich frech, weil normalerweise mich die Leute eher auf, weiß nicht, 24 schätzen. Ja,
das Gesicht würde man sagen, könnte man eher so in die Anfänge der 20er schätzen, aber die Haarfarbe verrät es dann doch ein bisschen.
Ich sende unterschiedliche Signale, also jugendliches Gesicht, graue Haare. Genau, und wie eben schon gesagt, also schon eine ganze Weile bei Mountainbike News dabei, genau.
Wie kommt man dazu, bei Mountainbike News Tester zu werden? Das wollen wahrscheinlich einige, die da draußen unterwegs sind und sagen, wie geil ist das, der Stephanus fliegt da jetzt, fährt da jetzt in die Toskana und darf sich hier
im Regen Fahrrad fahren,
genau. Darf sich hier bei strahlendem Sonnenschein die neuesten Bikes angucken, wird von morgens bis abends mit Bier und Wein versorgt, was gibt's Schöneres?
Ja, wo soll ich anfangen? Ganz vorne oder was?
Ich finde es, also mein Schema ist eigentlich immer, dass die Leute erzählen, wie welchen Abschluss sie gemacht haben, was sie studiert haben, wie sie zum Radfahren gekommen sind. Das wird ja dann meistens irgendwie während der Unizeit oder während der Schule schon passiert sein.
Genau.
Also so ein bisschen so einen kurzen Lebenslauf, wie man quasi zu dem geworden ist, was man jetzt ist.
Ja, gut, dann fange ich vorne an. Ich habe irgendwann, ich glaube, da war ich 12 oder was, also müsste dann 2002 gewesen sein, ja, 2002, ist ein guter Freund in den Ort, also kleines Kaff fast an der Grenze zur Schweiz am Bodensee, in das Dorf gezogen und der fuhr Mountainbike und hat dann meinen Bruder und mich angefixt mit dem Mountainbike-Fahren. Ich habe mir dann einfach beim Radhändler vor Ort, haben meine Eltern mir das erste, ich glaube, ein Rallye-Bike gekauft, heißt das so?
Kenne ich, ja, so eine günstige Marke.
Ja, genau, also war nichts Tolles, aber hatte eben eine Federgabel, 26 Zoll damals, denke ich. Und dann sind wir wirklich da irgendwie über die Hügel gefahren. Und von da an waren mein Bruder und ich total angefixt, haben das nächste Bike gekauft, haben den Familienurlaub mit beeinflusst, haben gesagt, wir müssen an den Gardasee fahren. Das war ganz klar der Place to be. Und von da immer tiefer rein, haben wir irgendwie angefangen, auch noch so mit 15 oder so Carbon-Kettenführung zu bauen.
Von welchem Jahr sprechen wir jetzt? Du bist 30, also vor 15 Jahren?
Vor 15 Jahren, so 2005, denke ich, haben wir angefangen, so mal so die ersten Carbon-Kettenführungen uns für unsere Bikes zu bauen. Und dann kam ja, also das Internet kam erst auf, zumindest in unserer Lebenswelt. Und generell war das halt alles noch nicht so krass wie heute. Und irgendwann sind wir natürlich auf das IBC-Forum gestoßen, also Internet Bike Community. Und
auch bekannt als MTB News.
Für und Leute, genau, und MTB News ist eben, das ist ein und dasselbe. Das eine ist die Community, das andere ist die Startseite. Ja. Oder die Website, wo eben es redaktionelle Inhalte gibt. Und damals gab es aber noch nicht wirklich redaktionelle Inhalte. Und mein Bruder und ich hatten echt das Glück, dass unser Vater fotografiert hat. Und wir haben uns dann ab und zu einfach die Kamera von unserem Vater geschnappt. Und haben Fotos beim Biken gemacht, ne? Und haben die dann auf einen eigenen Blog gestellt. Fourline Productions hieß das, weil so die Idee auch war, dass es halt Hauptsache bergab. Ja? Im Winter gab es da ab und zu auch Skifotos und so weiter.
Wart ihr schon so professionell und hattet quasi so eine eigene Domain oder hattet ihr dann so ein webpixelhotmail.de?
Blogspot.com waren wir. Dann waren wir eine Zeit lang bei Tumblr und also haben wir auf jeden Fall die Blogs mitgenommen. Und damit irgendwer da draußen auf uns aufmerksam wird, haben wir dann im Forum in unserer Signatur von unserem geteilten Account einen Link dahingestellt. Ne? Ja. Und mit jedem Kommentar, den wir ins Forum geschrieben haben, gab es sozusagen einen Link zu unserem Blog. Und den haben tatsächlich Leute gelesen. Und ich glaube, der ganz entscheidend war, dass wir dann irgendwann, ich nehme an 2006, ja, mein Bruder hatte dann einen Führerschein, ich logischerweise
ich
noch nicht.
Ich möchte kurz einwerfen, dass 2006, glaube ich, das Jahr war, wo ich mich das erste Mal mit dem Thema Mountainbike überhaupt auseinandergesetzt habe. Guck.
Ausreichend lang dabei, also wie gesagt, der Flo, der uns zum Biken gebracht hat, Halbfranzose, der war da früh dran, ja, ja. und fuhr so ein altes Marine, der hatte einen guten Riecher, ja. Ja. Aber auf jeden Fall, ich glaube 2006 war es, dass wir dann gesagt haben, eben auch, ich weiß nicht, ob über das Internet oder was auch immer, hatten dann noch das Glück, dass bei uns im Nachbarort eigentlich ein Bundesliga-Downhill-Fahrer wohnte, der Falco Robert, keine Ahnung, ob du den kennst, ja. Siehst du, der fuhr damals für Balfa.
Die beiden Brüder, der hat ja noch einen Bruder
gehabt. Genau, der Gernot, der kleine Bruder, also gute Typen und die haben uns natürlich dann auch nochmal unterstützt, ja, der Falco hat im Radladen vor Ort gewohnt und das waren so die Anfänge und auf jeden Fall irgendwie Winterberg kam gerade auf und wir haben gesagt, wir fahren jetzt mal nach Winterberg, wir fahren jetzt mal in Bikepark und wie der Zufall es wollte, ich weiß nicht, ob es das erste oder zweite Mal war, also von uns war das schon eine relativ große Reise, bestimmt irgendwie 5-6 Stunden oder so. Es war Nikolai Test Event und wir haben damals dann eben die Nikolai Bikes ausprobiert, wirklich so auch Bikes, die völlig außerhalb unserer Reichweite waren, Getriebe, Downhill Bikes und so alles ausprobiert und haben eben darüber auf unserem Blog geschrieben. Also wir haben, also ich sag mal, mehr oder weniger aus Versehen Testberichte geschrieben. Ja. Einfach, weil uns das so geflasht hat. Ja. Nach Winterberg gekommen, auf ein Getriebe-Downhiller gesetzt, haben gefilmt, eben damals eine coole Kamera gehabt, so eine 5D, weiß gar nicht, ob es schon die Mark II war, aber wie gesagt, unser Vater hat da eine coole Kamera am Start gehabt und waren total begeistert, haben das auf den Blog gestellt und den eben im Forum verlinkt. Und das war der Moment, wo der Thomas von Mountainbike News uns angeschrieben hat und gesagt hat, hey, wollt ihr nicht bei mir auf der Website die Sachen schreiben? Ja. Und ich gesagt, ist ja mega. Da haben wir ja dann gleich irgendwie viel mehr Leser und ja, klar, machen wir. Haben das gemacht, ein paar Sachen geschrieben. Und dann, also da muss man auch einfach sagen, dass der Thomas ein super Typ ist. Ja? Und dann hat er irgendwie nach ein paar Monaten gemeint, ja, sag mal, wollt ihr nicht auch vielleicht ein bisschen Geld dafür haben? Ihr steckt da ja schon ganz schön Zeit rein. Ja. Und dann haben wir gesagt, ja. Und dann ging das nochmal ein paar Monate weiter. Und dann hat er gemeint, wollt ihr ein bisschen mehr Geld dafür haben? Ist ja schon viel Aufwand. Und dann haben wir wieder gesagt, ja. Und das heißt, wir waren, also ich war noch nicht volljährig oder vielleicht gerade volljährig. Und da haben wir angefangen, einfach Beiträge für Mountainbike News zu schreiben. Und wir waren mit die ersten Redakteure. Das heißt, das ist wirklich damals alles losgegangen. Ja?
Kurzer Einwand, wahrscheinlich sind einige Leute da draußen, die gerne als Guide oder als Fahrtechniklehrer oder auch als Redakteur arbeiten würden. Habt ihr damals gleich ein Kleingewerbe angemeldet? Also habt ihr euch selbstständig gemacht oder wart ihr angestellt?
Nee, also wir waren nicht angestellt, sondern das war einfach, also mein Gott, waren auch kleine Beträge, das heißt, ja. Das ist kleine unternehmerische Tätigkeit. Ja. Die so eine redaktionelle Tätigkeit als Journalist fällt ja auch in die freien Berufe. Das ja. heißt, man kann das ziemlich unkompliziert machen. Ne? Man, ja. man meldet das beim Finanzamt einmal an, kriegt ja. eine Steuernummer und ab ja. dann kann man eben bis zu einem gewissen Betrag umsatzsteuerfrei Rechnung schreiben. Genau. Und dann, ja, genau, kann man machen. Und da sind wir so reingerutscht, ja. Also wirklich ganz spontan. Und dann kam eigentlich ein entscheidender Moment sicher nochmal irgendwie die Schule vorbei. Damals hat man noch Zivildienst gemacht.
Stimmt. Ich war glücklicherweise nicht mehr beim Zivildienst.
Wieso nicht?
Ich war der erste Jahrgang, der. Ich wurde noch gemustert, also ich muss.
Bin ich älter als du?
Ja.
Ach du Scheiße, okay. Ja.
Dann habe ich intensiv gelebt, wenn ich nicht älter aussehe als du, der schon graue Haare hat.
Ja. Das sagt ja gar nichts.
Apropos, an diesem älter aussehen, kurze Unterbrechung, wir trinken ein May Ale aus der Brauerei Laster Vater. Das ist die Brauerei, in der auch der Santa Cruz Lounge stattfindet. Sehr gutes Bier. Prost.
Ja, das sagt schon alles, ne? Wenn der Presslounge in einer Brauerei stattfindet.
Santa Cruz-like. What should I say?
Was soll man sagen?
Ich war auf jeden Fall bei der Musterung und habe aber nie was dann mehr gehört. Also weder wurde ich einberufen, noch musste ich irgendwo hin. Also
das heißt, die könnten dich jetzt noch nacheinziehen, wenn du das hier im Podcast so erzählst?
Ja, aber die Wehrpflicht wurde abgeschafft, mein Kollege.
Stimmt.
Naja, egal. Ich war der erste Jahrgang, der nicht mehr hin musste.
Also weder mein Bruder noch ich waren so glücklich in Anführungsstrichen. Oder ich weiß auch gar nicht, ob das ein großes Glück ist. Ich glaube, dass das helfen würde, wenn junge Leute heute nach der Schule mal noch 9 Monate in
der Meinung bin ich,
oder ich auch. Irgendeinen sozialen Dienst, irgendwas machen würden. Aber egal, ich hab Zivildienst gemacht in Oberstdorf. Ja, war ein guter Move, einfach weil ich in ein Skigebiet wollte zum Zivildienst leisten. Weil das so mein nächstes großes Hobby neben dem Mountainbiken ist. Und mein Gott, das war kein Problem, da lief das weiter. Und ab da hatten wir dann auch tatsächlich so das, was man wohl Industriekontakt nennt. Ja? Sprich, wir haben gesagt, okay, wir gehen auf Events. Auch das wieder vielleicht so ein bisschen glückliche Fügung. Ne? Dadurch, dass wir am Bodensee aufgewachsen sind, sind wir sehr früh immer auf die Eurobike gefahren. Dann Ride to the Lake war damals so der Vorläufer vom District Ride. Da waren wir. Ja, einfach, weil das in der Nähe war. Und dann sind wir da hingefahren und haben halt damals echt schon Leute wie Cedric Garcia und so weiter durch so einen kleinen Ort wie Meersburg fahren sehen. Und ich finde immer bemerkenswert, wenn man dann heute sieht, was für Dimensionen dieser ganze Sport annimmt, dann ist das einfach verrückt. Weil damals musste man Leuten erklären, wenn man gesagt hat, ja, ich fahre Mountainbike. Dann haben wir gesagt, wer ist Mountainbike? Was ist das? Und dann habe ich gesagt, ja, das ist ein Fahrrad fürs Gelände.
Stollenbereifung.
Ja, genau. Und was macht das zu einem Geländefahrrad? Ja, halt Stollenreifen, Federung. Ja. Und da hat mich mal jemand
gefragt. Stabile Lenker.
Und da hat wirklich mal jemand zurückgefragt, ja, warum sagt man dann Mountainbike und nicht Breitreifen-Federfahrrad? Ja. aber das nur als Randnotiz.
Solche Notizen, oder da kommen wir später auch nochmal drauf, solche Kommentare kann man sich durchaus in einem Forum oder auf einem YouTube-Kanal gut vorstellen.
Kann man sich gut vorstellen, genau. War egal. Also nur kurz die Geschichte weiter, dass wir irgendwie auch heute ankommen. Nach dem Zivildienst dann gesagt, okay, ein Studium wäre cool. Technisch
sinnvoll.
Vielleicht sinnvoll, genau. Technisch interessiert gewesen und dann nach München gegangen, um da Ingenieur zu werden, Maschinenbau studiert. Und dann eigentlich währenddessen immer gut versucht, ich sag mal, Mountainbiken, Redaktionstätigkeit und Studium unter einen Hut zu bringen. Und das ist auch so ein bisschen, wo dann das Internet Community Bike, das ICB, was wir bei Mountainbike News mit den Lesern und Leserinnen entwickelt haben, herkam. Also da habe ich dann auch unter anderem mal eine Studienarbeit für die Uni drüber geschrieben, was ich da in dem Forum mit den Lesern so treibe. Und es war genial, ja, ganz ehrlich, da das hat einfach Türen geöffnet, Dinge ermöglicht. Ich bin nach Taiwan gereist, habe mir angeguckt, wie Mountainbikes hergestellt werden.
Das habt ihr zusammen mit Carver gemacht damals das erste.
Genau, oder? Also Runde 1 und jetzt auch wieder ganz witzig, dass wir hier mit Santa Cruz sind, wo der Sebastian Tegmeier, genau, der ja auch schon im Podcast war.
Darauf hinaus, weil da habt ihr dann wahrscheinlich das erste Mal getroffen, jo, oder?
Ganz genau, ganz genau. Ich weiß gar nicht mehr, der Kontakt zu Basti kam über Max Schumann.
Tatsächlich,
auch wieder heute hier ist.
Der ist auch wieder hier.
Max Schumann war in München, deshalb kannte ich den. Und dann ging das los. Wir hatten, also der Maxi Dickerhoff hatte die Idee, dass wir doch ein Fahrrad mit unseren Lesern entwickeln sollten. Eigentlich auf der Weihnachtsfeier
angetüttelt.
Ein bisschen Schnapsidee. Und dann haben wir aber irgendwann gesagt, Mensch, das wäre doch wirklich gut. Ja, und dann war nur die Frage, welcher Fahrradhersteller könnte so verrückt sein, dass er sich tatsächlich auf die Ideen von einer Online-Community einlässt? Und nachdem sowas noch nie gemacht worden war, war die Antwort einfach, ja, keiner, außer eben Carver. Und Carver, muss man auch sagen, damals wirklich stark durch den Basti getrieben, der die Idee geil fand, der gesagt hat, Mensch, er will die Marke Carver voranbringen und hat deswegen das als super Plattform gesehen, auf der das promoten kann. Ja, und dann haben wir mit den Lesern ein Fahrrad entwickelt. Carver hat das bauen lassen, Fahrrad XXL hat das dann verkauft. Also wer es nicht weiß, Carver ist eben die Eigenmarke von der XXL Group. Das sind so, weiß ich nicht, 18 Händler in ganz Deutschland, glaube ich. Die haben das in den Laden genommen und unsere Leser, die irgendwie das Projekt kannten, sind dann in den Laden gegangen, haben das Ding gekauft. Ja? Und ich meine, es lief alles nicht alles perfekt, wie auch, war das erste Mal, dass sowas gemacht wird, aber ich glaube, in Summe ist das ein super Fahrrad. Ich habe heute noch zwei Stück davon und fahre ab und zu damit und bin absolut begeistert, wie cool das ist. Das war
eins der ersten Low-Travel-Bikes oder Low-Travel-Enduro-Bikes.
Nee,
oder?
Das erste, das Carver ICB, was dann später Carver CCB hieß, war einfach ein Enduro. Das war eins der ersten richtigen Enduros.
Das zweite war dann mit
das Zweier, weniger Federweg. Das Zweier war dann weniger Federweg und moderne Geometrie.
Ja.
Aber beim ersten haben wir wirklich, ich sag mal, den Enduro-Trend voll erkannt und mit den Lesern dann ein cooles Produkt gemacht. Das Ding hat 65 Grad Lenkwinkel, 650B, wenn man will, langen Radstand, einigermaßen steilen Sitzwinkel, ein guter Viergelenk-Hinterbau. Also es ist ein Fahrrad, mit dem man heute noch fahren kann. Ich meine, sicher sind die Bikes heute noch viel länger geworden und so weiter und so fort und leichter. Und das mit dem Verstellen auf 26 Zoll braucht natürlich heute irgendwie keiner mehr gefühlt. Aber es ist ein geiles Fahrrad gewesen. Ja, und war ein bisschen schade, dass es dann nicht so verfügbar war, wie wir es gewollt hätten. Da kann man vielleicht auch mal erzählen, was da passiert ist. Basti seitens Produktmanagement Carver fand das Ding toll. Unsere Leser fanden das toll und wir haben Geometrien ausgetüftelt zusammen online und haben die hingeschrieben aufs Papier. So. Und wie sich das für ein Enduro gehört, natürlich die Sitzrohrlängen halbwegs kurz. Ja, und dann haben aber ja nicht die Leser entschieden, wie viele von welcher Rahmengröße gemacht werden, sondern dann ist das bei Fahrrad XXL in irgendein Entscheidungsgremium gegangen, wo die gesagt haben, okay, wir haben jetzt ja dieses neue Modell von unserem Produktmanagement, müssen eine Vororder schreiben und Rahmen bauen lassen. Was nehmen wir denn wie oft? Und da haben die sich einfach nur die Sitzrohrlängen angeguckt und haben nicht geschaut, was wir als SMLXL betitelt hatten. So, das Problem war, die haben zu der Zeit halt am allermeisten einfach 26 Zoll Hardtails verkauft.
Mit ziemlich langem Sitz.
Mit ziemlich langen Sitzrohren. Ende vom Lied ist, am allermeisten wurden Rahmengrößen irgendwas so, ja, 54 Zentimeter, 50 Zentimeter. Das, was eigentlich XL, XXL gewesen ist, wurde am allermeisten bestellt. S, M, L eher wenig, weil wer könnte denn ein Fahrrad mit nur 40 Zentimeter Sitzrohr brauchen? So, S und M waren ungelogen nach 24 Stunden ausverkauft. Liegt einerseits daran, dass das die Größen waren, die auch irgendwie gebraucht wurden. Und andererseits dann, dass irgendwie nur, weiß ich nicht, 10 gemacht wurden oder so. Ich kann keine Zahlen mehr nennen, ja, aber auf jeden Fall lächerlich wenig. Und das nur, weil nicht klar war, es ist ein Enduro. Und damals kannte man den Begriff Enduro noch nicht. Und der Sport hat sich halt auch noch gefunden. Ich weiß nicht, warst du da auch dabei bei den ersten Enduro-Rennen, wo halt auch die Strecke noch einfach durch den Wald geflattert wurde und man da wirklich durchs Unterholz
gefräst ist. Ich war bei eins der allerersten Enduro-Rennen dabei, in Hamburg, in den Hamburger Bergen, zusammen mit Carlo Diekmann, Maci Fava. Ja. Das war, glaube ich, 2008 oder 2009.
Und es war ja mega, genau.
Und
genau.
Das war einfach nur durch den Wald und Zeit messen. Was ist eine sehr, sehr lustige, spannende Geschichte.
Ja, ja, ja.
Und dann habe ich aber mich tatsächlich gegen den Enduro-Trend entschieden, weil da gab es ja tatsächlich viele Leute, die vom Downhill zum Enduro gewechselt sind.
Ja, klar.
Weil ja war ein Enduro, also in Enduro-Sport wurde ja so viel Geld reingebuttert, es wurden so viele Teams aufgezogen und was ist so als Sponsoring-Nehmer, boah, geil, wenn du jetzt Kohle absahen willst, dann spring auf diesen Enduro-Zug auf, weil der hört sich lukrativ an.
Habe ich natürlich auch gemacht.
Ja. Das ganze Ding ist aber so ein bisschen nach hinten losgegangen durch Cheating, also gerade, also zumindest meiner Wahrnehmung nach auf dem deutschen, europäischen, also gerade so im Dachverband und so, gab es relativ viel Rennen und ja, Skandale, wo halt dann im Training geschuttelt wurde, wo Leute in den Rennen abgekürzt haben und es war wirklich so ein Regelding, also jedes Enduro-Rennen hatte seine eigenen Regeln. Es gab noch keine gebündelten Regelwerke, wo man gesagt hat, okay, das ist Enduro, so muss Enduro-Sport aussehen. Mhm. Du sagst, Enduro hatte sich damals erst entwickelt. Und das Specialized Enduro-Rennen am Gardasee, weil es sich geschimpft hat.
Das war auch ein interessantes Format. Halt
jahrelang eine Stage innerhalb, ich weiß nicht, wie lange war sie, 1:30 oder so, mit 5-6 Spitzkernen drin und man durfte keine Füße setzen. So was hat sich damals
auch in Duo. Wer ist denn da noch geschimpft? War das Thomas Wenderheim oder so, der da diesen riesen Drop gesprungen
das
ist?
War, wobei Thomas Wenderheim hat natürlich auch mal gemacht, aber derjenige, der sich zweimal dabei komplett aus dem Leben
geschossen
hat, war Bobby Root.
Bobby Root! Ey, da waren Leute unterwegs. Muss man wirklich mal sagen, also ich fand das cool, wer alles Enduro gefahren ist. Und mit was für unterschiedlichen Backgrounds die Leute ankamen.
Genau. Und das hat sich ja auch wirklich weiterentwickelt, muss man sagen. Und es sind auch einige aus dem Cross-Country-Sport sogar gewechselt zum Enduro.
Ja.
Und es gibt eben mittlerweile aufgrund von EWS und Dachverbänden eben ein einheitliches Regelwerk. Und man kann sagen, ein Enduro-Rennen sieht so und so aus und das sind die Regeln und da wird sich dran gehalten. Mittlerweile werden, glaube ich, auch fast die ganzen Strecken abgeflattert. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber zumindest so, wo man abkürzen könnte, wird abgeflattert.
So ein bisschen regionale Unterschiede gibt es noch. Ne? Die Franzosen fahren schon auch noch relativ viel ohne Training auf der Strecke.
Ist zumindest ein, ich sag mal, fairer Sport geworden.
Ja.
Okay, ich will das Ganze ein bisschen abkürzen.
Ja.
Du hast das ICB entwickelt.
Du nicht ich, grad, wir mit unseren Lesern.
Ist selbstverständlich.
Der Stefan also. Stark muss ja auch wirklich genannt werden.
Und der Basti hat es gebaut.
Der Basti hat es bauen lassen. Ja, Basti hat es bauen lassen.
Ja, ganz allein.
Genau.
Nein, du hast dann studiert natürlich nebenbei. Du hast nämlich einen Studiengang angefangen, wahrscheinlich, lass mich raten, Ingenieur.
Habe ich schon gesagt. Ja, Maschinenbau habe ich studiert. Genau. War naheliegend, ne? Wenn man irgendwie Fahrräder bauen will und da ran will an die ganze Materie. Ich fand das alles faszinierend. Carbon, Fahrwerke, alles. Auch ein bisschen früh schon ein bisschen Autofreak gewesen. Also einfach Fahrzeuge.
Hast du nebenbei durchgezogen? Radfahren ist ein bisschen zu gut gekommen oder nicht?
Du, es gab Semester, da war ich 20 Tage in der Uni. Ja, weil ich nebenbei ein Internet-Community-Bike organisiert habe und dann noch eben auch damals schon auf Press-Launches gefahren bin. Also ich fahre jetzt seit
keine Ahnung. Gab es dann aber auch andere Phasen, wo du dann tatsächlich mal gesagt hast, oh fuck, jetzt ist Prüfungsphase, ich sollte das Rad mal in die Ecke
stellen
und hast dann Prioritäten gut gesetzt? Weil es gibt ja einige Leute, die bei MTB News arbeiten, die das Radfahren dann eher in den Vordergrund geschoben haben.
Ja, nee, also ich habe stand für mich übrigens auch immer, stand nie zur Debatte, dass ich das Studium durchziehe und mache. Und ich habe dann halt auch konsequent, wenn Prüfungsphase war, habe ich einfach mal vielleicht 6 Wochen am Stück einfach nur gelernt und Klausuren geschrieben.
Das ist gut.
Und das hat funktioniert. Und
wenn man weiß, was du jetzt arbeitest, könnte man fast das Wort in den Mund nehmen, dass es sich gelohnt hat?
Ich glaube, es hat sich beides gelohnt. Ja, also es hat sich gelohnt, sich hinzusetzen und die Prüfung zu schreiben. Und es hat sich aber auch gelohnt, den Geschichten nachzugehen, die das Mountainbiken mir ermöglicht hat.
Und das Interesse zu erweitern.
Auch. Weil, weißt du, welcher andere Absolvent an der TU München war schon mal in einer Produktion für Fahrräder, für Laufräder, für was auch immer in Taiwan und hat gesehen, wie es tatsächlich läuft. Also so ein Studium ist natürlich theoretisch super. Ich fand aber immer schon, dass es zu wenig Praxisbezug gibt und dass du theoretisch mit einem Einser-Diplom da rauslaufen kannst, ohne zu wissen, ob eine oder ohne ein Gespür dafür zu haben, in welche Richtung man eine Schraube andreht. Oder so. Ja, das, du lachst, das geht. Es geht. Du kannst echt genial sein an der Uni und trotzdem so das was man ne, links, genau. Nein, du kannst auch einfach ich sag mal das was man dann vielleicht Ingenieursverstand nennt, das kriegst du ja nicht in der Vorlesung.
Bezug,
ja, das kriegst du nicht in der Vorlesung, das kriegst du halt, wenn du mal Dinge gebaut hast.
Ja, definitiv.
Ja.
Sagst du, Finn Kliman könnte jetzt Bauingenieur werden oder sagen wir mal Maschinenbau studieren?
Ob er das studieren kann?
Der macht ja sehr viel in der Praxis.
Ja, genau, der macht sehr viel in der Praxis. Ob er dann die Prüfungen besteht, das ist halt eine andere Frage. Weil das hängt schon auch viel damit zusammen, ob du die Inhalte gelernt hast.
Ja,
Franz. Und seien wir ehrlich, man lernt an der Uni Dinge.
Ich war beeindruckt. Ja. Ich muss sagen, wir haben vorhin ein Video gedreht über das neue Bike, um gleich mal die Kurve zu kratzen. Mhm. Und du hast, glaube ich, gestern Abend, du bist angekommen und dann haben wir die Präsentation vom neuen Bike gesehen und wir haben uns, glaube ich, eine Stunde später bei einem Bier neben dem Rad drüber unterhalten. Und ich war beeindruckt, du wusstest alle Details aus dieser Präsentation auswendig.
Wie soll ich dazu sagen? Ne?
Du bist schon ein bisschen auch ein Brain.
Ich sag mal so, wenn mich was interessiert, ne, dann kann ich es mir gut merken.
Du hast relativ viel auf Presscamp-Test-Events verbracht, Zeit verbracht und bist natürlich auch auf einigen Fahrrädern gefahren, hast unter anderem, wie du schon gesagt hast, das IBC mitentwickelt, dementsprechend bist du sehr tief in der Materie drin. Mhm. Ich hätte gerne eine ehrliche Antwort von dir, so ehrlich, dass du vielleicht wieder zu einem Santa-Cruz-Launch-Event eingeladen bist, aber auch tatsächlich eine ehrliche Einschätzung von dir zum neuen Santa-Cruz-Heckler, was wahrscheinlich, ich gehe davon aus, dass es gerade heiß diskutiert wird, was die Leute darüber denken sollen, dass Santa-Cruz ein E-Bike hat.
Also, was ich zu dem Fahrrad denke, ich muss sagen, es gibt gewisse Dinge an allen modernen Santa Cruz, die jetzt irgendwie so in den letzten anderthalb Jahren vorgestellt worden sind, die ich einfach gut finde. Und die finde ich logischerweise auch an dem Heckler gut. Also, ein simples Beispiel, alle Kugellager in dem Rahmen sitzen in Aluminiumbauteilen. Es ist einfach richtig so. Und in dem Rahmen sind wenig Gewinde an Orten, wo sie nicht hingehören. Das heißt einfach, was das bedeutet, ist am Ende, dass es ein langlebiges Produkt ist. Mhm. So. Und das ist auch hier sauber gemacht und dann gibt's einen Abschmiernippel und dann, also das ist erstmal gut gemacht. So, dann ist es ästhetisch sicher auch gut gezeichnet. Also, mein Gott, über Geschmack kann man immer streiten, aber ich glaube, man kann über Santa Cruz objektiv sagen, dass das schön gestaltete Produkte sind. Und dann ist die Frage, wie fährt das Ganze? Und das Ding fährt sehr gut. Ja, also ich bin jetzt in den letzten Monaten auch, weil ich schon wusste, dass ich herkomme, gezielt ein paar andere E-Bikes gefahren. Und ich glaube, beim E-Bike gibt's, mein Gott, man kann das Produkt so und so gestalten. Man kann ein E-Bike halt schwerer machen, abfahrtsorientierter, aufstiegsorientierter. Man kann dann verschiedene Aspekte setzen. Und was Santa Cruz hier gemacht hat, ist schon ein, ich glaube, sie haben versucht, einen Sweet Spot zu treffen von, das Ding hat Federweg, das Ding ist robust und der Motor hat Drehmoment. Ergebnis, das Ding geht gut bergab. Aber sie haben es nicht übertrieben. Ja, weil ich muss schon sagen, wenn ein E-Bike dann 3, 4, 25 Kilo wiegt, dann kommt man irgendwann an den Moment, wo es mir in der Abfahrt weniger Spaß macht als ein normales Fahrrad. Und nachdem ich hauptsächlich für die Abfahrt fahre, abgesehen vom Naturerlebnis und Gruppenerlebnis und so weiter und so fort, würde ich sagen, das ist dann ist es mir egal, wie gut das Ding den Berg hochschiebt. Wenn das Fahrrad nicht mehr gut bergab fährt, wenn es da weniger Spaß macht als ein normales Mountainbike ohne Motor, dann ist es Thema verfehlt. Und das Santa Cruz ist eben nicht so aufgeblasen mit Komponenten, mit Akku, mit 29 Zoll, keine Ahnung, nicht dass es so schwer wird.
Ja? Das heißt, sondern performanceorientiert.
Ja. Das heißt, es ist irgendwo ziemlich genau in der Mitte. Also es ist noch leicht genug, um beweglich zu sein und es ist aber stark genug, um wirklich einen Benefit zu liefern im Sinne von, es bringt einen auf Berge und Trails bergauf, wo man sonst nicht hochfährt.
Der klassische Uphill-Flow.
Für mich ist es teilweise echt einfach auch ein eigener Sport, dieses bergauf, ja, technisch hochklettern.
Nicht umsonst, vorhin mit Danny McAskill gesprochen, er war einer, also Man muss dazu sagen, Santa Cruz hat jetzt nicht ein E-Bike gebaut, aufgrund von dessen, wir müssen auf den E-Bike-Markt, sondern Santa Cruz hat ein E-Bike gebaut, weil die Leute, die dort arbeiten, alle ein E-Bike wollten. Rob Roskopf wollte ein E-Bike, Danny McEskill wollte ein E-Bike, die ganzen Jungs aus dem Syndicate wollten ein E-Bike, ich wollte ein E-Bike, alle anderen wollten ein E-Bike. Ist einfach so, weil natürlich geht es ja auch an den Leuten, die super überzeugt Biobikes fahren, nicht spurlos vorbei, dass halt dieses Trial-mäßige Bergauffahren oder auch mal 3, 4, 5 Trails scouten, die man sich vorher gut überlegt, weil man denkt, wenn der Trail jetzt nichts ist, habe ich 400 Höhenmeter verschenkt. Das sind einfach Sachen, die machen mit einem E-Bike extrem viel Spaß und da liefert das Fahren einen extrem hohen Benefit und dementsprechend hat Santa Cruz das eigentlich mehr aus einem intrinsischen Ding angefangen. Mhm. Natürlich, am Ende des Tages müssen sie die Dinger verkaufen.
Die wissen auch,
gibt es solche Veranstaltungen, genau, wo wir sind.
Die wissen auch, dass man gerade E-Bikes verkaufen kann wie geschnitten Brot. Ne?
Aber ich glaube dennoch, die Diskussion war lange im Raum, ob sie ein E-Bike machen sollen oder nicht, aufgrund des Images. Und das haben sie sich erstens gut überlegt, zweitens lange überlegt und drittens haben sie es auch für sich überlegt.
Ja gut, wenn man jetzt mal kritisch ist, würde man eh sagen, also so ein Trend verschlafen.
Das muss man auch erstmal schaffen.
Ja, weil,
wie hast du gesagt, wer so spät zur Party kommt?
Wer so spät zur Party kommt, der kommt besser gut vorbereitet. Ne? Also,
sehr gut.
Jetzt vielleicht noch eine Geschichte aus meinem Studium, aber ich weiß nicht, wer sich in München auskennt. Da ist ja die Technische Universität für Ingenieure, für Maschinenbau ist draußen in Garching. Das ist irgendwie 15 Kilometer vor den Toren der Stadt. Und ein Kommilitone von mir und wir sind immer mit dem Fahrrad gefahren, ja, irgendwie 3/4 Stunde gebraucht. Haben irgendwann gesagt, Mensch, das dauert uns zu lang. Wir bauen uns ein E-Bike. Ja, da haben wir dann einen anderen Kommilitonen gefunden, der uns unterschätzt hat und hat gegen uns gewettet, hat gesagt, also wenn ihr noch dieses Semester ein E-Bike baut, dann zahle ich euch die Akkus. Ja, im Sinne, weil wir wussten damals schon, der Akku ist so mit das Teuerste an dem Ding. So, und dann haben wir halt innerhalb von einem Semester ein E-Bike gebaut. Das hatte...
Als Pedelec oder was? Mit Tretabfrage oder mit Gashahn?
Nee, Gashahn. das Ding hatte, kann man ja sagen, existierte nicht mehr, aber hatte 3 kW. War nachrüstbar über eine, wir haben das auf die normale Scheibenbremsaufnahme draufgebaut, hatten einen echt ziemlich geilen radnahen Antrieb und das war, also meins war ein Cube Height, so ein Commuterbike, 28 Zoll, immerhin eigentlich Scheibenbremsen, aber hinten hat es dann keine Bremse mehr, weil ich hinten die Bremse gegen den 3 kW Antrieb getauscht habe. Und das Ding, kann man ausrechnen, wie schnell das fährt, aber mit der Übersetzung, die wir da drauf hatten, fuhr das Teil 65, hatte nur eine Vorderradbremse. Und,
65 mit nur Vorderradbremse, das ist echt sportlich.
Und Schwalbe Roadrunner, ja, und ehrlich gesagt, also zwei Dinge kamen dann zusammen. Das eine ist, dass ich mit Strom nur mitteltalentiert bin. Also ich habe das Ding kurz geschlossen und da dann den Akku gekillt. Das andere war... Ja,
gut, aber der hat ja deine Kommilitone bezahlt, oder?
Den ersten Satz. Aber er hat ja dann nicht den Ersatzakku für den kaputten gezahlt. Das andere Problem war, dass das halt natürlich einfach wahnsinnig war. Also in jeder Hinsicht.
In ja, jeder,
also, das, fürs Protokoll, das jeder, war illegal,
der schon mal ohne Pedelec, Ende. Genau, jeder, der schon mal ein Pedelec was gefahren ist, was über 45, also diese 45 Speed-Pedelecs, da musst du schon irgendwie 5 Meter vor der Kreuzung drüber nachdenken, ja, ob du jetzt an der roten Ampel zum Stehen kommst oder nicht.
Genau. Und Fahrradkomponenten sind einfach nicht dafür gemacht. Fahrradkomponenten sind einfach nicht dafür gemacht, so schnell zu fahren. Und das ist ein, also wenn's scheiße läuft, und das hat dann auch dazu geführt, dass wir diese Fahrräder nie groß verwendet haben, das ist halt einfach gefährlich. Ja? Und wenn es scheiße läuft, dann hast du echt in die Sicherheit des Straßenverkehrs eingegriffen und siehst ganz doof
aus. Also wenn sie dich ficken sie dich dann richtig.
So kann man das auf den Punkt bringen.
Du arbeitest bei BMW in Entwicklungsbranche?
Entwicklungsabteilung? Ja, also ich bin im Bereich Produktion, aber mache da Entwicklung im Bereich 3D-Druck. Ja.
Cool. Wahrscheinlich dürfen wir, du hast es vorhin kurz angesprochen, nicht tiefer ins Detail gehen, aber wir waren tatsächlich in einem sehr coolen Museum hier und ich hatte mit Danny ein bisschen über Evolution gesprochen, Weiterentwicklung von Tieren zu Menschen, etc. Wie sieht das Ganze wohl in Zukunft aus? Und der O-Ton war so ein bisschen, dass alles computerintegriert funktioniert. Dass es darum
von Danny, der O-Ton, oder von dem Museum irgendwie?
Von Danny. Okay, der Museum O-Ton waren eher viele Knochen und ausgestopfte
Tiere. Okay, ich wollte gerade sagen.
Nee, von Danny, der O-Ton war,
dass wir uns irgendwann eben den perfekten Menschen erschaffen in Form von, wir klonen ihn mit Hilfe von Computertechnik und wir werden auch Computertechnik in den menschlichen Bioorganismus mit einpflanzen, einbauen werden und letztendlich schaffen wir uns noch mehr Intelligenz, als wir eh schon haben und das Ganze wächst uns irgendwann über den Kopf.
Okay.
So ein bisschen
so ein bisschen eine Dystopie,
so ein bisschen, ja. So eine Terminator-Verschwörungstheorie, was der Film tatsächlich eintreffen. Ich meine, hey, die Simpsons haben damals schon gesagt, dass Trump irgendwann Präsident wird. Und die Simpsons hatten nicht Unrecht. Und es gibt, glaube ich, auch eine Folge mit einem Terminator bei den Simpsons. Bin ich mir ziemlich sicher.
Viele Simpsons-Folgen, muss ich sagen. Aber ja, okay. Der Danny glaubt, wir schaffen es ab, ja, okay.
Wie glaubst du, mit deinem Einblick aus der Automobilbranche, wie weit wird uns da E-Bikes, Integrated, Handys, Smartphones, was kann da alles passieren? Was könnte man machen?
Also ich glaube, dass wir jetzt gerade schon erst am Anfang davon stehen, was passieren wird. Und man sieht das, ich glaube, bisher nur teilweise. Aber was für mich auf der Hand liegt, ist, dass am Ende des Produkt Mountainbike in einer noch viel stärker verbundenen, also connected und elektrifizierten Version existieren wird, als wir es heute kennen. Im Sinne von, dass das Mountainbike weiß, also woher auch immer, ne, aber Sensoren gibt es genug, ob die jetzt im Smartphone sind oder in anderen Sensoren, die wir uns vielleicht irgendwann mal unter die Haut pflanzen lassen, sei mal dahingestellt. Aber ich gehe fair davon aus, dass das Mountainbike der Zukunft weiß, wann wir damit fahren, wo wir damit fahren und dass es sich dann natürlich auch entsprechend benimmt. Im Sinne von, vielleicht, wenn es ein E-Bike ist, spart es Akku, weil es schon weiß, wie lang die Fahrt ist. Oder es feuert Akku raus, weil es genau weiß, ist nur eine kleine Feierabendrunde, die er heute mit mir vorhat. Ich denke auch, dass das Produkt für den Endkunden insofern hermetischer wird, dass es eine Einheit irgendwann ist, die man als Ganzes betrachtet. Ja, heute haben wir die eigentlich wahnsinnig schöne Situation, dass ich Komponenten zusammenschrauben kann, wie ich will. Wenn ich mir alle Teile einzeln kaufe, dann gibt es eigentlich fast alles passend zueinander und ich kann den Dämpfer in den Rahmen stecken und den Reifen draufziehen und eine andere Nabe mit einem anderen Freilaufkörper. Diese Tatsache, dass alles mit allem kompatibel ist, ist einfach ungewöhnlich. Ja? Also es kommt ja auch niemand auf die Idee, dass er sich an sein Auto die Sitze von einem anderen Hersteller kauft und dann aber den Innenspiegel wieder von dem. Also natürlich gibt es Tuning, aber in viel, viel geringerem Maße, als wir das vom Mountainbike kennen. Mhm. Und ich gehe schwer davon aus, dass die Hersteller das irgendwann auch
minimieren werden.
Und das jetzt gar nicht unbedingt aus, weil es die bösen Hersteller sind, die dem Kunden nicht mehr die Wahl lassen wollen, sondern weil die Hersteller dann irgendwann sagen, okay, wir wollen etwas Bestimmtes mit dem Produkt erreichen und deswegen entwickeln und konfigurieren wir es ganz bestimmt. So, und wenn dann die Überzeugung vom Hersteller sich nicht mit der Überzeugung vom Kunden deckt, dann passen die einfach nicht zusammen. So, aber ich glaube nicht, dass man dauerhaft diese super schwierig einzustellenden und frei zu konfigurierenden Produkte haben wird, sondern dass es dann heißt, hier, das ist das Fahrrad, du bist der Fahrer, vielleicht könnten sich die Dinger auch irgendwann mal selber einstellen. Das fände ich eigentlich ganz cool, weil heute sind viele...
Vielleicht ist es auch gar nicht so, sondern du bestellst einfach das Fahrrad und es kommt automatisch in der Größe, die du brauchst, weil der Hersteller sowieso schon deine Körpermaße kennt.
Genau, und das Fahrwerk wird, also ganz ehrlich, weißt du, wir haben jetzt Federgabeln, die haben, was weiß ich, doppelt einstellbare Zugstufe, doppelt einstellbare Druckstufe, Luftkammer-Token, vielleicht sogar Doppel-Luftkammer, Triple-Luftkammer, weiß ich nicht. Das ist alles geil, ja, also ich bin auch Ingenieur und ich feiere das irgendwie, dass es diese Gedanken gibt. Aber wenn man mal schaut, wie da draußen Fahrrad gefahren wird, dann führt diese weitreichende Einstellbarkeit leider auch häufig dazu, dass irgendwas falsch eingestellt ist. Und dann wäre wirklich jemand mit einem ganz basic eingestellten Produkt viel besser unterwegs.
Habt ihr in der Mountainbike-Branche in der Automobilbranche mit 5G Gedanken angestellt, was möglich wäre, was geht?
garantiert. Ist aber nicht mein Fachgebiet. Nicht also Schicksal. Da muss man einfach sagen.
Bei dir gibt es ein paar Verbrennungsmotoren.
Nee, bei mir geht's auch nicht. Also bei mir
dein Job steht quasi auf der Kippe.
Nee, alles gut. Alles gut, solange es 3D gedruckt ist, bin ich dabei. Aber wie gesagt, ich glaube, dass das Fahrrad irgendwann klar 5G drin hat.
Mir hat jemand erzählt, dass mit dem 5G-Netzwerk, dass es so funktionieren könnte, zum Beispiel autonomes Fahren, was bei LKW angeht, dass wenn vorne aus welchem Grund auch immer ein Unfall passiert, dass es ein Sturm sein, ein Baum fällt auf die Autobahn, dass im Prinzip alle LKW gleichzeitig bremsen könnten durch 5G, weil das Netzwerk, also das Internet so schnell ist, dass es keine Unfälle mehr geben würde, wenn Autos miteinander vernetzt wären.
Ja, also das ist also nur für mich, da gibt es unterschiedliche.
Außer Grund von technischen Defekten, aber ich sag mal so von äußeren Einflüssen, wenn ein Unfall auf ein absolutes Minimum herunterfahren könnte.
Aber in deinem Beispiel hat immer noch ein LKW den Unfall, oder?
Nein, ja, aber wegen dem LKW.
Wegen dem Baum.
Ja. Vielleicht auch wegen dem Vogel.
Also wie gesagt, ist gar nicht meine Baustelle. Ich glaube aber natürlich, dass man Vernetzung durchaus positiv einsetzen kann. Klar. Und ob das dann, ob dann ein Auto mit dem anderen spricht oder ob die alle mit einer gemeinsamen Zentrale sprechen oder wie auch immer das gelöst wird, das werden sich Leute überlegen. Ja, und mit den Fahrrädern ist es natürlich auch so. Also von mir aus wissen die Fahrräder über den Trailzustand Bescheid und passen den Reifendruck an.
Der Alutech Jürgen Schlender hat mit irgendeinem Chip-Hersteller, glaube ich, eine Art Programmierung fürs Rad geschaffen, wo das Rad, bzw. der Chip in deinem Fahrrad, den du mit deinem Smartphone auslesen kannst, weiß, wie viele Betriebsstunden du es gefahren hast und sagt dir, deine App sagt dir dann, hey, du solltest bald deine Federgabel zum Service schicken und dein Reifen hat jetzt schon so und so viele Kilometer hinter sich.
Genau, also ich meine, das sind ja Ansätze, da wird jetzt wahrscheinlich wieder ich kenne ja die Reaktionen bei uns im Forum.
Hau raus.
Naja, da wird der eine schreit und sagt, was soll diese Bevormundung?
Ja.
Ich weiß doch selber wohl noch am besten, wann ich meine Federgabel zum Service bringe, ich spüre das.
Mhm.
Und der andere sagt, ja cool, ist für mich ein Mehrwert. Und
der Typ, der das wahrscheinlich schreibt, hat wahrscheinlich in seinem zweiten Gesicht mit dem schlecht aufgestandenen Fuß unter mein Video geschrieben, dass er das nicht gut fand, dass sie nicht auf die richtigen Newtonmeterzahlen hingewiesen haben.
Ja.
Auf der einen Seite können sie alles selber, auf der anderen Seite, wenn jemand ihnen erzählt, wie es geht, finden sie den Fehler.
Ich glaube, dass wir natürlich in, ich weiß nicht, ob das eine deutschlandspezifische Geschichte ist, aber wir haben in den Kommentaren, im Online-Diskurs natürlich einen irren Querschnitt. Und da findest du alles. Also das kann man ja mal so deutlich sagen. Und
hast du die Story von, wir reden gleich heute, hast du die Story von Jan Böhmermann gesehen, wo er aufdeckt, wer die Leute sind, die bei Wikipedia die Administratoren sind?
Ja.
So ungefähr stelle ich es mir auch ein bisschen bei MGMs vor, bei den IBC-User. Leute, die sich als Bärenkostüm zu irgendwelchen Stammtischen...
ich weiß nicht, was für Kostüme die Mountainbike News Leser tragen, aber ich weiß nur, dass es, wie soll man sagen, es ist ein Querschnitt der Gesellschaft, ja, also da ist ja wirklich jeder und jede dabei, aber dann natürlich doch eine gewisse Häufung, ja, also die Tatsache, dass wir ein Schnitzelfoto-Thread haben, in dem Forenmitglieder Fotos von ihren Schnitzeln posten. Das ist halt so was? Ja, aber gut, dann tauscht man sich eben im Mountainbike-Forum über Schnitzel aus.
Das finde ich gut.
Und
ich habe so auch ein Forum, wo man dann den Morgenstuhl fotografiert und sagt, hey Mensch, gestern ein bisschen zu viel Rotwein gehabt. Sah nicht gut aus heute.
Ich weiß nicht, was es alles gibt. Aber ich weiß, dass es enorm viel gibt. Und ich meine, ich muss sagen, als ich angefangen habe, da Beiträge zu schreiben, muss man schon sagen, dass die Kommentare einem teilweise dann irre nahe gehen, ja, weil man sich das wirklich alles persönlich anzieht.
So geht es mir im Moment bei YouTube auch, ja.
Genau, und das kann man ja erwähnen, dass wahrscheinlich der den Kommentar schreibt, in dem Moment nicht groß drüber nachdenkt, dass der den Kommentar dann liest, auch irgendwie ein Mensch ist und sich auch was dabei gedacht hat. Das ist, glaube ich, was teilweise im Internet verloren geht. Zum Glück will ich nur teilweise, es gibt genauso viele gute Gegenbeispiele, aber da kann ich mich auch noch gut daran erinnern, dass das anfangs teilweise echt stressig war. Ja, und irgendwann wird mal entspannter. Also ich habe jetzt inzwischen, ich glaube, 1100 Artikel bei Mountainbike News veröffentlicht. Ich bin jetzt, ziemlich entspannt. Ja. Aber die, grundsätzlich, Kommentare verursachen Reaktionen und man ich glaube, es würde richtig gut tun, wenn jeder drüber nachdenkt, bevor er auf diesen Button klickt, jetzt den Kommentar abschicken. Das hilft einfach. Und sich vielleicht die Frage stellt, würde ich das jetzt auch so direkt jemandem ins Gesicht sagen? Also,
hast du die Leute schon persönlich getroffen? Gab es da lustige Situationen, wie hier, du bist der und der User, ach, cool?
Ach, ja, also es ist tatsächlich ein Dialog, den ich schon ab und zu geführt habe, ja, so irgendwie, man ist im Bikepark unterwegs oder auf irgendeinem Rennen oder irgendeinem Event und dann sagt jemand, ach, bist du nicht der Nuts oder so? Ja, weil Nuts eben mein, oder unser Pseudonym, wie gesagt, anfangs hatten wir einen gemeinsamen Account, mein Bruder und ich, bist du nicht der Nuts? Und dann sagt man, ja, und wer bist du? Und dann sagt der andere, ja, ich bin Evil Rider. Ja? Und dann sagt man, ach, cool. Und eigentlich, wenn das jemand außenstehend sieht, wahrscheinlich ein total absurder Dialog. Aber ich find's sehr spannend, wirklich Leute dann im echten Leben zu treffen. Und
bei mir war es ganz häufig so, dass Leute, die teilweise negative Kommentare geschrieben haben, auf die man dann eingegangen ist, dass die dann immer kleinlaut geworden sind. Also wenn jetzt zum Beispiel irgendein größeres Videoprojekt irgendwie veröffentlicht worden ist und dann gab es negative Kommentare und dann habe ich mich mit meinem Account, meinem User preisgegeben und bin auf den Kommentar eingegangen und habe so ein bisschen Hintergrund erzählt, so hey, warum das so ist oder dass ich das jetzt nicht angemessen finde, das so zu pauschalisieren oder wie auch immer. Dass die Leute immer kleinlaut wurden. Also gerade bei Facebook war das häufig so, dass sie dann so eingeknickt sind. So, boah, krass, der schreibt zurück. Und ja, nee, so habe ich das gar nicht gemeint. Und irgendwie halt so auf gut Deutsch so ein bisschen den Schwanz eingezogen haben. Ist das im echten Leben auch schon so passiert? Dass jemand gesagt hat so, hey, ich habe es da drunter geschrieben, dass alle deine Artikel kacke sind, aber eigentlich habe ich das gar nicht so gemeint.
Also was auf jeden Fall ich schon erlebt habe, ist, dass jemand eine andere Wertschätzung dann für die Arbeit hat. Mhm. Ja, weil er sieht, okay, krass, die fahren die Fahrräder ja wirklich. Ja, und ich glaube, manchmal glaubt man irgendwie, okay, da schreibt jemand einen Text und hat irgendwie eine Meinung, ohne das Fahrrad ausprobiert zu haben. Und wenn du so jemand dann mal triffst, ja, und also ich fahre ja nicht wie Übergott, aber ich glaube, ich kann schon Fahrrad fahren. Mhm. Und ich bin einfach auch schon unfassbar viele verschiedene Fahrräder gefahren. Mhm. Und wenn man das dann mal einfach erdet und zusammen eine Runde Fahrrad fahren geht, wie wir das halt auch zum Beispiel bei den Test-Events mit den Community-Bikes gemacht haben, dann tut das wahnsinnig gut. Und dann ist plötzlich ein gegenseitiges Verständnis und eine gegenseitige Achtung da, die es vorher wahrscheinlich nicht gab. Ja, weil ich weiß nicht, woran das liegt, dass man da grundsätzlich irgendwie skeptisch ist oder so oder sagt, hier, der kann doch nichts oder ich. Wahrscheinlich einfach nur, wenn jemand eine andere Meinung hat, dann wird es schon schwierig. Ja? Aber das ist echt das Allerhilfreichste, zusammen eine Runde Fahrrad fahren gehen.
Die Bikebranche ist ein super wilder Haufen, also wild zusammengewürfelt, also unter anderem auch von Leuten wie dir, die jetzt wirklich, wenn ich das mal so hochachtend sagen darf, kompetent um die Ecke kommen, mit einem Studium in der Tasche, hochrangigen Job in der Automobilindustrie haben. Technisch sehr kompetent und dann gibt es eben Leute, die eher so, wie ich jetzt, so bunte Vögel aus der Quatschrichtung kommen, die einfach irgendwie so ein breites Allgemeinwissen haben, gut daherreden können, sozial kompatibel sind. Dann gibt es andere Leute, die halt irgendwie in den Job reingerutscht sind. Also es ist ja so ein absolut bunter Haufen Leute, auch die irgendwo aus einer anderen Branche kommen. Du kannst es, glaube ich, ganz gut nachvollziehen, wissen auch, dass es oftmals dann irgendwo ein bisschen an Struktur fehlt. Aber du warst jetzt auf sehr, sehr vielen Presscamps und Test-Events und so los. Was war so der schrägste Moment, der lustigste Vogel? Du musst ihn jetzt nicht namentlich nennen, aber ich glaube, da gibt es einige Stories, die sicherlich für einen guten Schmunzler bei uns sorgen.
Der lustigste Vogel. Also ich muss sagen, es ist echt, ja, es ist cool zu sehen, was da für Menschen auch hinter den Produkten stehen. Und ich kann mich noch zum Beispiel erinnern, dass ich bei GT auf dem Event in Utah war und wir sind da gefahren und ich, keine Ahnung, war auch immer noch auch ziemlich junger Typ, alles englischsprachig, da irgendwo geile Trails durch die Birkenwälder gefetzt. mit den Produktmanagern, die sozusagen Vollzeit Fahrrad fahren, um die Wette gefahren und dann irgendwann, ja, was weiß ich, Arme ein bisschen erschöpft, Vorderrad am Baum eingefädelt, in den Staub geflogen, dreimal überschlagen, bleib liegen. Ich bin gerade noch dabei, mich zu orientieren, und dann steht einer neben mir, der vorher auch nur Englisch gesprochen hatte, und sagt, weil er weiß, dass ich Deutscher bin, hast du dir Wehweg gemacht? und es ist einfach Hans Ray, der halt sonst einfach Englisch spricht wie der letzte Amerikaner, klar, ja. lebt ja da, ist aber natürlich ein Breisgauer und sagt, hast du dir Wehweg gemacht? Das war schon ein extrem schöner Moment, ja. Und in dem Stil gibt's halt wahnsinnige viel, wo man echt sich manchmal fragt, was sind das für witzige Konstellationen, in denen ich hier unterwegs bin. Und generell auf diesen Presseevents, das ist wahnsinnig schön, das zu erleben, was sich für eine Mühe gegeben wird, dass man eine gute Zeit zusammen hat und ein besonderes Erlebnis. Und das ist echt eine Situation, die ja nicht selbstverständlich ist und wo ich auch immer wieder denke, wow, das gibt's doch gar nicht, was man hier für Touren macht und wie Mountainbiken Leute verbindet. Das ist echt einfach gut.
Gibt's das in der Automobilbranche auch?
Ich gehe davon aus, ist aber wieder, also da ist halt einfach alles viel, viel größer. Dann, ja, genau. Also das sind halt andere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, ich gehe davon aus, die denken sich genauso schöne Sachen aus, aber es ist nichts, womit ich zu tun habe, kann ich dir nicht sagen. Aber ich gehe schwer davon aus, dass man auch da besondere Erlebnisse für die Kunden erzeugen will.
Apropos schräger Vogelmoment, wir haben uns in Südafrika, Peter Marinsburg, glaube ich, zum ersten Mal getroffen.
War mein Bruder, passiert oft.
War das dein Bruder?
Ja, klar. Ich glaube schon. Ja. Aber wir haben uns nicht in Peter Marinsburg getroffen.
Dein Bruder war das tatsächlich.
Wahrscheinlich, wann war das? Aber mein Bruder und ich.
Erster Weltcup und erste WM. Ich weiß, ich glaube, ich war zuerst zur WM da und dann zum Weltcup.
Also wir sehen uns halt halbwegs ähnlich, obwohl eigentlich auch, also Gesicht halt total, aber er hat Locken, ich nicht. Und deswegen passiert das ab und zu, dass Leute sagen, hey, na, und wie?
Magnus, oder?
Nee, Tobias heißt
er. Tobias.
Der. Aber keine Ahnung. Also ich war nicht in Peter Maritzburg.
Ja, dann zur war
WM.
Er da.
Was WM, wo Jared Graves mit dem Enduro-Bike Donald Weltmeister werden wollte oder so?
Eine vorher.
War ich nicht da. Also kann ich nicht gewesen sein. Aber haben wir uns nicht bei irgendeinem Landscape mal von Tobi kennengelernt? Tobi Woggon oder so?
Nee, da war ich nie.
Da warst du nicht? Achso, da warst du. Das war dein Bruder, ja, scheiße. Ja, egal, man läuft sich halt irgendwie über den Weg. Das ist ja schon die Fahrradbranche. Krass, ja. Nee, Peter Maritzburg. Bin ich mal gewesen, aber da war keine WM. Aber
hey, liebe Grüße an deinen Bruder, wenn du ihn siehst.
Schöne Grüße. Ein lustiger Moment. Schöne Grüße, ja. Ich werde ihn fragen, ob er das war. Ich glaube.
Nein, der schräge Vogel habe ich auf mich bezogen. Ich glaube, dass es schon witzig ist. Und, keine Ahnung, ich war damals mit diesem Leifel-Prototypen da in Peter Maritzburg unterwegs.
Ja.
Gefühlten Reach von 30 Zentimetern gehabt. Ich glaube, das war schon alles ein bisschen aufheitern auf jeden Fall.
Ja. Aber das ist ja das Schöne, wenn man so eine Weile dabei ist, was halt alles schon ausprobiert wurde und was man damals gedacht hat, was das ultimative Bike wäre. Und heute setzt man sich drauf und sagt, boah, naja, also Gott sei Dank sind wir weiter.
Ich habe immer wieder das Problem, dass ich mir selbst so wenig eigene Meinung eingestehe, und immer so tolerant und offen für andere Meinungen bin, dass ich oftmals beim Testen mich gar nicht traue, wirklich mich für ein bestimmtes Gefühl, wie das Rad jetzt fährt, zu entscheiden, weil ich oftmals es dann irgendwie auf andere Sachen beziehe, wie ja gut, aber es kann jetzt auch am Boden gelegen haben oder es könnte jetzt auch am Dämpfer. Also so, mir fällt es immer schwer, dann wirklich da Entscheidungen zu treffen und zu sagen, nee, ich finde das Bike fährt so und so.
Ja.
Ist mir hier wieder aufgefallen, ja, einige Leute hier, die sehr, wie soll ich sagen, sehr stark ihre Meinung vertreten.
Ja.
Auch vorhin beim Essen auch. Ist, glaube ich, aufgefallen. Ja, interessant.
Ja,
immer wieder interessant, was für Menschen Erfolgsgeschichten dahinter stehen und wie sie dann in der Öffentlichkeit auch auftreten.
Und ich glaube tatsächlich auch, das darf man kommentieren, es ist nicht einfach, ein Fahrrad objektiv zu bewerten oder wenn das überhaupt möglich ist. Ich glaube, am Ende muss man die Frage klären, versuche ich mir beim Testen die Frage zu stellen, macht das Fahrrad Spaß? Einmal mir, und wenn, wenn ja oder nein, dann ist auch die Frage, macht das auch anderen Spaß? Und da muss man als Tester dann so reflektiert sein, dass man sagt, okay, ich mag gewisse Dinge und ich mag gewisse Dinge nicht. Das heißt aber ja nicht, dass das allen Menschen so geht. Und ich glaube, heute haben wir das Glück, dass viele Produkte ziemlich gut sind. Also, weil das ist wirklich, also früher gab es das noch, dass ein Produkt einfach objektiv schlecht war oder sogar gefährlich. Ja, also ja. Es gab mal Fahrräder, da musste man eigentlich sagen, boah, also, also Respekt, wenn da mit jemand fahren kann. Aber von allen Fahrrädern, die es gibt, ist das einfach gefährlich. Ja, und also ich rede über wirklich mangelhafte Steifigkeit, Geometrien, die dazu geführt haben, dass man eigentlich über den Lenker gehen musste und so weiter und so fort. Und davon sind wir jetzt ja Gott sei Dank meistens weg. Das heißt aber jetzt nicht, dass jedes Fahrrad für jeden top ist, sondern das heißt eigentlich, dass man sagen muss, okay, es gibt immer noch unterschiedliche Ausprägungen und der eine mag lieber Weißwein, der andere mag lieber Rotwein.
Heute Mittag habe ich beides getrunken. Gut,
da muss man dann auch einfach flexibel sein.
Um nochmal auf die Toleranz zurückzukommen.
Genau. Aber das ist einfach die Frage. Und ich glaube nicht, dass ein Test schlechte, also hart kritisieren muss, damit es ein guter Test ist. Mhm. Also das kriegen wir ja manchmal so als Feedback. Wenn ein Artikel sozusagen einfach sagt, dass ein Produkt gut ist, dann
ist er quasi gekauft.
Der ist gekauft, klar, der ist gekauft.
Kein guter Test.
Ja, ganz klar, und das kann sozusagen gar nicht sein. Und mein Gott, ich denke, wichtig ist zu differenzieren. Gut, was heißt gut? Gut für wen? Gut wofür? Nicht jeder mag die gleichen Trails und nicht jeder mag die gleichen Farben.
Ja, das war das, was ich auf das Abendessen vorhin sagen wollte, dass einfach manche Leute einfach andere Maßstäbe haben. Und da geht es dann halt nicht um die Performance vom E-Bike, sondern da geht es halt um Akkulaufzeit.
Ja,
und das wird einfach nur darauf runtergebrochen. Und aber da hat halt jeder seine anderen Bewertungskriterien.
Aber ich glaube, da muss man auch jeden verstehen, der versucht, sich ein Produkt irgendwie zu erklären und zu sagen und zu vergleichen.
Als Tester hat man halt schon die Verantwortung oder die Aufgabe, es so zu erklären, dass es für alle Leute, die sich mit der Kategorie Mountainbike in unterschiedlichen Disziplinen, ich sag mal Trail, Enduro, Downhill, Langstreckenfahrer, Tourenfahrer, keine Ahnung, zumindest in diesem Test wiederfinden und sagen können, okay, das Bike ist nicht für mich aus dem und dem Grund, oder zu sagen, hey, das Bike scheint ziemlich interessant für mich zu sein, aus dem und dem Grund.
Genau, und das Ganze natürlich auch durchaus irgendwie reflektiert, ja, weil wenn man immer nur sagt, dieser Federweg bedeutet das, oder dieses Drehmoment bedeutet das, dann macht man sich eigentlich ein Stück weit zu einfach.
Und mal irgendwo einen Impact bekommen und den immer beibehalten. Ne?
Genau, und dann kann man sich, wenn man das zu Ende denkt, kann man sich dann auch den Test sparen, weil dann ist es wirklich nur noch Daten miteinander vergleichen. Und so sehr ich mir das wünschen würde, dass ich einfach objektiv irgendwo dran festmachen kann, dieses Fahrrad kriegt jetzt 133,5 Punkte, Testnote super. So einfach ist es leider nicht.
Ich muss echt leider auf die Uhr gucken und dich darum bitten, die letzte Frage zu beantworten.
Das ist kein Problem. Was ist die letzte Frage?
Was ist dein Lieblingstrail global gesehen?
Global gesehen, Lieblingstrail ist vielleicht, ja, also, okay, ich mach's kurz, aber wenn mir jemand diese Frage stellt, dann denke ich an einen Trail, der extrem ungewöhnlich ist und extrem viel Eindruck hinterlassen ist. Und das wird dann der Slick Rock Trail in Moab sein. Ich weiß nicht, ob du den gefahren bist.
Nee, bin ich nicht, aber kann ich mir einfach sehr gut vorstellen.
Wie gesagt, wahrscheinlich gibt es Trails, die irgendwie mehr Spaß machen oder irgendwie witziger zu fahren sind. Aber das ist so unglaublich, was man mit einem Mountainbike hochfahren kann an Steilheit, wenn nur die Traktion ausreicht und durch was für eine absurde Landschaft man da fährt. Das Ding ist absolut genial und hat sich wirklich eingebrannt. Genial. Also, wie gesagt, ich glaube nicht der vom Fahrspaß und vom Flow, da gibt es in Latui zum Beispiel Sachen, die ich besser fand. Oder hey, es gibt so viele Trails und ich glaube, am Ende ist es auch immer mit wem ist man unterwegs, wie ist gerade das Licht, wie ist das Wetter, was hat man gegessen. Also es gibt nicht den perfekten Trail, sondern es gibt den perfekten Moment. Aber wenn ich an einen Trail denke,
ja.
Slick Rock.
Slick Rock, gut. Das war ein kurzes, knappes Ende. Stefan und Stahl, mir hat die Folge sehr, sehr viel Spaß gemacht mit dir. Ich finde gerade dieses technische Philosophieren immer sehr spannend. Wenn du dir noch eine Sache wünschen dürftest, was wäre das?
Eine Sache? Ich würde mir wünschen, dass die Mountainbike-Branche bunt bleibt, dass es unterschiedliche Konzepte gibt und dass sie irgendwie halbwegs bezahlbar bleibt. Weil das ist definitiv irgendwie besorgniserregend, wenn Fahrräder 13.000 Euro kosten, wofür man dann auch ein Auto kaufen kann. Und das sollte nicht dazu führen, dass man das ausgeben muss. Sondern ich möchte, dass man auch einfach mit halbwegs bezahlbarem Geld wirklich allen Spaß haben kann, den man hat. Ich glaube, es ist heute so, aber das muss so bleiben. Weil wenn das zu teuer wird, dann ist das irgendwann kein Sport mehr. Ja, genau. Das würde ich mir wünschen.
Sehr schöne Worte zum Abschluss. Und damit war es das bei Single Trails und Single Bolt mit Stefan und Stahl. Vielen Dank,
ich sag dass danke.
Du in dieser Folge warst. Wir trinken jetzt unser May Ale zu Ende und gehen zurück auf die Party.
Machen wir.
Tschüss.
Ciao.